Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio.
Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novaković.
Heute begrüßen Sie aus dem Studio Davor Novaković und Martina Kuoni. Ab Oktober. Petrus Videoshow auf Fassade von St. Peter titelt Vatikan News. Der Vatikan will mit einer Reihe von Initiativen auf das heilige Jahr 2025 vorbereiten. Dazu gehört unter anderem ein Video über den heiligen Petrus, das 2 Wochen hindurch abends auf die Fassade des Petersdoms projiziert werden soll. Ich warf das Netz am See von Galiläa aus. Da bin ich ihm begegnet. Er sagte zu mir: Folge mir nach. Da habe ich sofort das Boot und die Netze verlassen und bin ihm gefolgt. So wird sich das anhören, vom 2. Oktober an. Aber vor allem, die Bilder dazu dürften spektakulär sein. So eine Videoshow auf der Fassade von St. Peter hat es vor ein paar Jahren schon einmal gegeben. Damals war Franziskus Umweltenzyklika Laudatio Si das Thema. Die Bilder aus der Natur, die man vom Petersplatz aus überlebensgroß vor sich sah, waren einfach atemberaubend. Auch wenn die Aktion damals auch von einigen kritisiert wurde, weil sie sie als der Würde des Peterplatzes abträglich empfanden, soll es jetzt also eine Neuauflage geben, diesmal mit dem heiligen Petrus im Zentrum. Der Papst hat das genehmigt, beteuerte Kardinal Mauro Gambetti, Franziskus Generalvikar für die Vatikanstadt, an diesem Dienstag vor Journalisten. Ich weiß nicht, ob er in irgendeiner Form mitmachen wird, denn 21 Uhr ist ein bisschen spät für ihn, er zieht sich normalerweise früh zurück. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Täglich 9-mal auf der Fassade. Folge mir nach. Das Leben des Petrus heißt die Videoshow mit Bildern aus dem Petersdom und den Vatikanischen Museen. Sie dauert 8 Minuten, bietet auch 3D-Effekte und wurde vom italienischen Mosaico Studio erstellt. Zwischen dem 2. und dem 16. Oktober wird sie zwischen 21 und 23 Uhr täglich 9-mal auf der Fassade der Petersbasilika zu sehen sein. Wir bewegen uns auf das heilige Jahr zu, bei dem wir mehr als 30 Millionen Pilger und Besucher hier in Rom erwarten, erklärt Kardinal Gambetti. Wir können uns vorstellen, dass Sie die heilige Pforte durchschreiten wollen. Darum ist es wichtig, dass Sie die Kirche als eine Mutter erleben, die alle aufnimmt und jedem ein Wort zu sagen hat. Daher haben wir überlegt, das Bild der Kirche ein bisschen zu entstauben und ihre Ursprünge wieder sichtbar zu machen. Die Kirche, gegründet auf Petrus und auf sein Bekenntnis zu Christus als dem Sohn des lebendigen Gottes. Petruswege und Petrusvortrag. Der Vatikan will also Petrus neu erzählen, die Geschichte des aufbrausenden Fischers aus Bethsaida, der zum Apostel wurde und unter dem Petersdom begraben liegt. Das Video ist nur eine von vielen geplanten Initiativen, die nach Angaben von Kardinal Gambetti den Titel haben: Weg der Kunst und des Glaubens. Der pastorale Weg soll auch die Besucher von St. Peter begleiten. Zu diesem Parcours wird eine Reihe von Vorträgen in der Basilika gehören. Den ersten, namens Lectio Petri, wird Kardinal Ravasi am 25. Oktober halten. Außerdem wird es von Dezember an jeden Monat geistliche Wege an Orten in Rom, die mit Petrus verbunden sind, geben, in Zusammenarbeit mit dem Generalvikariat des Bistums Rom. Das Ganze wird zum Hochfest Peter und Paul hinführen. Kardinal Ravasi ist der Kulturverantwortliche des Vatikan und das Hochfest Peter und Paul fällt jedes Jahr auf den 29. Juni. Ebenfalls geplant, ein tägliches Gebet am Petrusgrab in der Basilika zusätzlich zum täglichen Rosenkranz, den es in der Basilika bereits gibt. Und ein Petrusweg nach dem Vorbild des Kreuzwegs, die Via Petri, mit 12 Stationen, 2 weniger als ein Kreuzweg, die ab Oktober an mehreren Samstagen auf dem Petersplatz begangen werden soll. Wir wollen die Menschen mit dem Beispiel von Simon Petrus begleiten, um dem Herrn und ihren Mitmenschen zu begegnen. Sie sollen sich am Grab des Apostels und im Mittelpunkt der Kirche wirklich als Pilger fühlen, sich als Geschwister erkennen und mit einem Gefühl der Erneuerung wieder nach Hause aufbrechen können. Ungewöhnliche Zusammenarbeit. Der Pfarrer der Pfarrei von St. Peter, Agnello Stoia, legt nach: Millionen von Menschen besuchten jedes Jahr für Jahr den Petersdom. Für viele dieser Menschen, vor allem für die Christen unter ihnen, ist die Reise zum Petersdom die Reise ihres Lebens. Darum haben sich jetzt einige Einrichtungen der Vatikanstadt und des Bistums Rom zusammengetan und auch wenn das seltsam klingt, aber so häufig ist eine solche Zusammenarbeit nicht. Die Ideen und Projekte bringen die Dombauhütte, das Domkapitel, die Pfarrei von St. Peter und die von Gambetti ins Leben gerufene Stiftung Fratelli Tutti zusammen. Und auch das Bistum und die Stadt Rom. Denn wie erwähnt, auch eine Art geistlicher Petrusweg soll sich auch durch die ewige Stadt schlängeln. Wir sind noch dabei, das Programm auszutüfteln. Die Idee besteht darin, von Dezember an jeden Monat ein Treffen zu veranstalten, immer an einem anderen Petrusort in der Stadt Rom. Von Trastevere nach San Giovanni im Lateran, von der Via Sacra auf dem Forum zur Via Appia Antica. Den Schlusspunkt, um den großen Patron Roms zu ehren, wird eine Gebetswache am 28. Juni auf dem Petersplatz bilden, geleitet von den Kardinälen Gambetti und Ravasi. Mir scheint das eine schöne Initiative zu sein, auch ungewöhnlich mit ihrer Öffnung hin zum Bistum und zur Stadt Rom.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Nachrichtensendung, wie Sie es gehört haben, letzte Woche war ja unser Kolumnist und Mitarbeiter Daniel Ritz in unserem Auftrag an diesem Marsch fürs Leben im Zürich-Orlikon. Daniel, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung.
Danke.
Ich möchte dich ein, zwei Fragen stellen. Wie hast du es empfunden, die Kundgebung im Orlikon?
Für mich war es sehr, sehr interessant. Es war schön zu sehen, dass von jung und alt verschiedene Kulturen zusammengefunden haben in Orlikon, um einzustehen für das Leben. Ich habe eher gedacht, dass die vielleicht ältere Menschen, die dort sein werden, aber es waren sehr, sehr viele junge Menschen dort. Ich denke, es hat gezeigt, dass dieses Anliegen, dieses wichtige Anliegen, das Leben recht einzustehen für die Würde des Lebens, vom Empfängnis bis zum Tod, viele Menschen mobilisiert. Ja, das war für mich wirklich berührend.
Es gab auch einen Vorfall, wo du vielleicht auch miterlebt hast. Kannst du es schildern, wie es für dich war, wie es abging?
Du sprichst das Interview an mit einer Dame, die im Vorfeld gesagt hat, den Organisatoren, dass für ein Kind entschieden hat, als ich schwanger wurde. Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an irgendwie, als ich sie da stehen sah, ein ungutes Gefühl. Manchmal hat man so eine Intuition, die einem sagt, ja, da stimmt irgendetwas nicht. Man hat dann eben ein Interview auf der Bühne mit ihr durchgeführt und sie gefragt, in welcher Situation sie damals war, als sie sich für das Kind entschieden hat. Sie hat dann angefangen zu reden, zuerst noch relativ normal und dann immer mehr eigentlich, ja, die Abtreibung befürwortet, eben das Recht auf diese Abtreibung, wie wir es nennen, das Recht auf Abtreibung befürwortet, immer extrem. Und ich habe dann schon gemerkt, also kann jetzt noch nicht stimmen. Und daneben hat sie dann ihre Parolen da kundgetan, dass eben, dass das ihr Körper ist, also der Körper der Frau, und dass man dieses Recht da haben muss. Und schlussendlich kam dann noch eine weitere Dame auf die Bühne und die beiden haben sich geküsst und unsittlich berührt. Ja, ich meine, das ist ein Vorfall, das ist natürlich ein Fauxpas, dass das passiert ist beim Vorfeld, dass das nicht genauer abgeklärt hat, das muss man auch ganz klar sagen, da hätten die Organisatoren sicherlich besser abklären müssen, ob diese Geschichte stimmt. Auf der anderen Seite zeigt es auch, wie professionell die Gegner, also diejenigen, die eben die Abtreibung oder das Abtreibungsrecht befürworten, vorgehen. Weil das war sehr professionell, das war wirklich eine professionelle Schauspielerin, also professionelle Schauspielerin, wirklich jemand, der da Erfahrung hat. Und die haben sich da eingeschlichen und haben das dann eben da diese Manipulation da durchgeführt. Ich glaube, es zeigt da allen, all denjenigen, die sich für das Lebensrecht einsetzen, die eben der Meinung sind, dass es nicht sein darf, dass Kinder abgetrieben werden, weil sie krank sind oder weil es halt nicht gerade ins Lebensmodell der Eltern passt. Dass all diejenigen, die Befürworter sind des Lebens und des Lebensschutzes, auch eben sich überlegen müssen, wie kann man diese Botschaft besser an die Frau, besser an den Mann bringen, welche in Anführungs- und Schlusszeichen Tricks kann man da auch verwenden, Tricks nicht im Sinne von, dass man da Leute betrügt oder belügt, aber Tricks im Sinne von, wie schafft man es wirklich da besser und intensiver und öffentlicher, da dieses Thema zu besetzen in der Öffentlichkeit? Das ist für mich das, die Lehre, die ich da mitgenommen habe.
Vorletzte Frage, es war auch eine Sängerin, Bernarda Brunovic, nebst dem, dass sie gesungen hat, hat sie auch etwas von ihrem Leben erzählt. Warum eigentlich haben die Ärzte an den Eltern geraten, sie abzutreiben? Hat sie irgendetwas erzählt?
Ja, genau. Sie hat immer wieder zwischen den Botschaften den Menschen mitgegeben. Und ihre wichtigste Botschaft war eben, habt keine Angst. Und ja, ihr Zeugnis ist berührend. Ihr Zeugnis ist unglaublich berührend, dass eigentlich sie, wenn es nach den Ärzten gegangen wäre, gar nicht leben würde. Und dass sich aber die Eltern für sie entschieden haben. Und ich glaube, die größte Botschaft sind ihre Worte, die sie da, eben wenn sie das in ihrem Leben schildert, sondern die größte Botschaft ist ihre Existenz, ihre Stimme. Sie zeigt damit, dass sie so viel Freude Menschen bringen kann, obwohl die Ärzte ihr Leben in Frage gestellt haben. Jetzt tritt sie da auf der Bühne auf, singt wunderbar. Für mich wirklich sehr, sehr berührend. Also sie hat wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen schon bewegt in ihrem Leben als viele andere Menschen. Und eben, man muss sich das vorstellen, die Ärzte haben da ihr Leben in Frage gestellt und die Eltern haben sich gegen den Rat der Ärzte entschieden. Für mich sehr berührend. Und ich glaube, alle, die da waren, hatten eine Gänsehaut, als sie gesungen hat. Und immer wieder eben diese Botschaft, hab keine Angst vor dem Leben. Ja, ich denke, niemand war unbeeindruckt davon.
Die letzte Frage, es war auch ein Arzt aus England, wenn ich mich gut erinnere. Über was hat er gesprochen?
Ein Arzt?
Ja.
Ja, er hat darüber gesprochen, dass eben er, wie er angefeindet wird, da in England, dass er sich eben dagegen wehrt, gegen Abtreibungen wehrt, beziehungsweise er eben auch den Frauen, die abtreiben wollen und diese Pille dann nehmen, diese Abtreibungspille, darüber wurden wir auch informiert, dass er da ihnen auch aufzeigt, wie man das rückgängig machen kann innerhalb von 72 Stunden und wie er da in England angefeindet wurde und dann wirklich sich dieses Kämpfen, dieses Recht da eben dagegen die Abtreibung zu sein, vor dem obersten Gericht da in England erkämpfen musste. Und ja, er hat dann geschildert, wie es für Ärzte schwierig ist, da ihrem Gewissen zu folgen. Er hat auch andere Beispiele aus anderen Ländern angeführt. Ich glaube, es gibt auch ein Beispiel da in den USA von einer Frau, die da, eine Krankenschwester, glaube ich, die auch aus Gewissensgründen da nicht diese Abtreibungen vornehmen möchte und die da auch vor Gericht gehen musste. Es zeigt, dass es sich lohnt, seinem Gewissen zu folgen und ich meine, das ist auch etwas, was erwähnt wurde. Der Arzt leistet einen hippokratischen Eid. Er ist eigentlich verpflichtet, Leben zu schützen, nicht Leben zu zerstören. Und es ist schön, dass es auch Ärzte gibt, die sich für das Leben einsetzen, auch bereit sind, dafür vor Gericht zu ziehen. Ja, auch ein sehr bewegendes, berührendes Zeugnis. Aber vielleicht abschließend, es ist ja eigentlich wirklich unsinnig. Wir reden hier über das Leben und ich habe mir da die ganze Zeit überlegt, mein Gott, eigentlich ist es doch selbstverständlich, dass wir in einer Gesellschaft das Leben schützen müssen. Und es ist ja total paradox, dass, man muss sich das vorstellen, da war die Polizei überall, da war dieser Messeplatz. Und für mich total paradox, dass das Anliegen des Lebensschutzes, dass das so umstritten ist, während dem andere Anliegen, für die man demonstrieren kann und für die man demonstrieren darf, die eigentlich für mich viel umstrittener sind, das ist überhaupt kein Problem, während dem eben der Kampf fürs Leben, das ist dann plötzlich so etwas Umstrittenes, für mich unglaublich, ja.
Daniel, danke vielmals, nur eine kleine Anmerkung, wer noch mehr lesen will über diesen Marsch fürs Leben, können Sie auf unserer Webseite, und seit ein paar Tagen hat ja die UNO entschieden, Grundrecht als Abtreibung in ihrer Charta aufzunehmen. Daniel, noch einmal danke, dass du für uns vor Wort warst und uns etwas darüber schildern konntest.
Danke dir.
Das war unser Kolumnist und unser Außendienstmitarbeiter Daniel Ritz. Nachdem Sie den Bericht von unserem Kolumnisten und Außendienstmitarbeiter Daniel Ritz gehört haben, habe ich die Organisation von Marsch fürs Leben gefragt, wie es dazu kam, dass diese Vorfälle passiert sind und was es für die Zukunft heißt. Die erste Frage habe ich an Frau Gall, Medienverantwortliche, schriftlich gestellt und sie hat mir dazu geantwortet. Wie kam es dazu, dass man nicht besser recherchiert hat wegen dem Vorfall auf der Bühne, also für diese zwei Frauen? Die Antwort dazu war, zu einem war Zeitdruck im Spiel. Wir erhielten kurzfristig eine Absage von einer uns empfohlenen Frau, die sich ursprünglich zur Verfügung gestellt hatte. In der Kurzfristigkeit konnten wir keine Person unseres Vertrauens, also mit einer Empfehlung, mehr finden. Wir haben dann über eine uns bis dahin nicht bekannte Person nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Das Interview wurde schließlich mit der fraglichen Person mehrfach besprochen und durchgespielt. Sie hat sich dabei professionell verstellt und die für die Abklärung zuständige Person über mehrere Wochen hinweg belogen. Dazu liegen uns die Korrespondenz vor. Die zweite Frage war von meiner Sache, was das für die Zukunft heißt. Also, was heißt das für die Zukunft? Wie werden Sie die Personen auswählen und Informationen einholen? Dazu hat Frau Gall Folgendes geschrieben. Der zweite Grund, wie es etwas passieren kann, liegt vielleicht weniger an der Recherche, sondern eher in der Natur der Sache. Es gab in der Geschichte immer Zeiten, wo die Lüge sehr mächtig und verdeckt Raum gewinnen konnte. Gerade gegenüber dem Marsch wird oft versucht, Störaktionen unterzubringen. In der Vergangenheit konnten wir dies sehr gut abfangen. Jedoch ist die Waage zwischen den erforderlichen Misstrauen und dem lebensspendenden Vertrauen zu halten, eine große Herausforderung, der wir uns natürlich auch nach diesem Vorfall immer wieder stellen werden. Wir werden aber in jedem Fall zukünftig noch genauer hinschauen.
Zum Schluss noch eine Nachricht aus der Welt des Sports. Vatikan nimmt erstmals an der Rad-Weltmeisterschaft teil, schreibt Vatikan News. Diesen Sonntag steht in Australien bei der Rad-WM das Männer-Elite-Straßenrennen an. Mit dabei ist dann zum ersten Mal auch ein Vatikan-Team. Angeführt wird die Gruppe der Atletica Vaticana von dem 40-jährigen Radsportprofi Rien Schurhuis aus den Niederlanden. Wie es dazu kam, berichtet er persönlich in der Vatikanzeitung L'Osservatore Romano. In seinem Beitrag für den Osservatore schreibt Rien Schurhuis: Ich bin im Jahr 2020 nach Rom gekommen und war sofort von den Werten und dem Gemeinschaftsgeist des Vatikan-Sportvereins Atletica Vaticana angezogen. Die Aufmerksamkeit Papst Franziskus für den Sport und dass er immer wieder betont, dass Sport ein Mittel zur Begegnung mit anderen sein kann, stehen völlig mit meiner eigenen Lebenserfahrung im Einklang. Die Sprache des Sports ist wirklich universell und steht letztlich auch ganz im Sinne der Enzyklika Fratelli Tutti über die Geschwisterlichkeit aller Menschen, die Papst Franziskus im Oktober 2020 veröffentlichte. Atletica Vaticana am 25. September erstmals bei der Straßenrad-WM in Australien vertreten zu dürfen, ist für mich eine unglaubliche Ehre. Um das zu erreichen, haben wir wunderbare Teamarbeit geleistet und ich kann es kaum erwarten, diesen Teamgeist auch ins Rennen einzubringen. Sport als Mittel für Integration, Geschwisterlichkeit und Frieden. Sport hat die Kraft, jeden von uns dazu zu bringen, das Beste zu geben, indem er Großzügigkeit, Aufopferungsgeist und Demut miteinander verbindet. Wir von Atletica Vaticana sind bereit, diese Werte bei den Weltmeisterschaften im australischen Wollongong einzubringen und alle Athleten zu ermutigen, Botschafter des Sports als Mittel für Integration, Geschwisterlichkeit und Frieden zu sein, was auch Papst Franziskus der Atletica Vaticana anlässlich der Mittelmeerspiele in Algerien im Juli mit auf den Weg gegeben hat. Wem Schurhuis den Sieg gönnen würde. Mal schauen, wie das WM-Rennen am Sonntag laufen wird. Ich hatte schon immer ein Faible für Underdogs. Ich würde gern einen Fahrer aus einer der aufstrebenden Radsportnationen als Sieger sehen. Der Eritreer Biniam Girmay zum Beispiel hat gezeigt, dass er da auf Augenhöhe ist. Die Strecke Il Wollongong liegt mir. Ich mag Anstiege, aber ich habe auch die Kondition, um im Flachland zu fahren. Ich setze mich gerne ab und arbeite mit Fahrern aus anderen Teams zusammen, um das Ziel zu erreichen. Der Radsport schenkt eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung. Außergewöhnliches Training in Rom. Für die Weltmeisterschaft habe ich mich bestmöglichst vorbereitet und so hart trainiert, wie ich konnte. Ich wohne mit meiner Familie im historischen Zentrum von Rom und beginne mein Training jedes Mal mit einem Aufwärmtraining auf einer der befahrensten Straßen, dem Lungo Tevere am Tiber. Ich muss zugeben, dass dies einer der lustigsten Teile meines Trainings ist, auch wegen der Reflexe, die ich mitten im dichten, chaotischen römischen Verkehrsrimmer immer wieder zeigen muss. Nachdem ich aus Rom rausgefahren bin, geht's um den Bracchianersee und den See von Albano. Außerdem fahre ich mit meinen beiden Söhnen regelmäßig mit dem Rad über die gepflasterten Straßen des Zentrums. Mitten zwischen Fußgängern, Autos und Motorrädern hindurch. Das ist wirklich ein perfektes Training für ihr räumliches Vorstellungsvermögen und die Kontrolle des Rads. Radfahren schon immer ein Teil des Lebens. Solange ich denken kann, ich wurde am 12. August 1982 in Groningen, Niederlande geboren, war Radfahren Teil meines Lebens. In meiner Heimat gehört das Radfahren zum Alltag. Wir fuhren per Drahtesel zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen und zur Kirche. Mein erstes Taschengeld habe ich für ein Fahrrad hingeblättert. Ich weiß nicht genau, wann meine Liebe zum Radsport erwachte, aber ich glaube, sie war schon immer in meinem Herzen. Ich war Fan des Spaniers Miguel Indurain. Ich habe seine Bescheidenheit und Demut in und außerhalb des Radsports sehr bewundert. Er inspirierte viele junge Radfahrer. Ganz im Gegensatz dazu steht übrigens mein Kindheitsheld Mario Cipollini mit seiner lebhaften Persönlichkeit.